ARD.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
100 Jahre gibt es jetzt das Hörspiel, diese tolle Form der akustischen Kunst. Und 100 Stücke dürfen wir hier im Podcast besprechen. Das bedeutet, wir hören gemeinsam. Mein Name ist Jörg Albrecht und du bist?
Ich bin Nora Gomringer.
Und wir versuchen jetzt, Dinge festzumachen. Nein,
ja,
etwas
ein
Dingfest
Leben nachzuzeichnen eigentlich. Genau, und das können wir tun mit Ulrike Hages Produktion Dingfest machen. Nach Aufzeichnungen von Louise Bourgeois. Louise Bourgeois ist wahrscheinlich eine der berühmtesten Bildhauerinnen, die man so kennt. Mhm. Also vor allem auch wirklich Bildhauerinnen. Und Camille Claudel vielleicht, ne, die kennen da noch einige Menschen. Aber so in der Neuzeit, in der Jetztzeit ist es die Bildhauerin Louise Bourgeois, geboren in Paris. Dann einen Amerikaner geheiratet, den Kunsthistoriker Robert Goldwater, in die USA gegangen und dort die Kunstszene entscheidend mitgeprägt,
ja,
aber eigentlich
weltweit
wirklich
eigentlich
berühmt, ja, geworden. Ja, berühmt geworden spät im Leben, so ab den ab ihren 80ern.
Ja.
2010 ist sie verstorben und Ulrike Hage montiert nachgesprochene Interviews, Originalaufnahmen, Tagebucheinträge, Selbstaussagen der Künstlerin. Und es entsteht das Bild eines wechselvollen Lebens. Am Anfang steht die Selbstaussage, alles kommt quasi aus dem Schmerz. Und wir erfahren auch von ihrer Kindheit ein Gefühl des Ungenügendseins als Tochter eines Mannes, der eben gerne Söhne hat und hätte und hatte. Und ein großer Monologtext ist eigentlich diese Produktion mit Ausweichen und Aushören in Nuancen dieses Lebens.
Ja.
Ulrike Hage arbeitet gerne so. Das ist eine BR-Produktion von 2002 und sie ist ja mit Andi Ammer zum Beispiel so eine Erneuerin des Hörspiels geworden. Ich habe es vor allem wegen Louise Bourgeois sehr gerne gehört. Ich finde, dass man ihr sehr nahe kommt. Und es gibt natürlich auch sehr viele Selbstaussagen von ihr. Also sie ist nicht umsonst sehr bekannt geworden. Sie ist eine, die auch das Jahrhundert fühlbar macht.
Ja.
Auch tiefenpsychologisch.
Ja, diese Selbstaussagen sind ja auch schon wie Skulpturen eigentlich.
Sehr
oft,
gut,
ne?
Das Skulpturale ist wichtig. Ich finde, das entsteht auch klanglich.
Ja.
Das macht sie, Ulrike Hage, mit dieser Cut-Up-Technik. Sie schneidet eben Texte und Sounds so aneinander und verteilt eben auch die Stimmen auf verschiedene Personen, beziehungsweise Personen auf verschiedene Stimmen, so muss man sagen.
Ja, wir hören ja auch musikalisch ganz Unterschiedliches, ne? Es gibt so Jazziges, also Klavier, Kontrabass, Percussion, dann aber auch elektronischer, dann verbinden die Stimmen sich damit auch immer wieder ganz unterschiedlich. Mir ist nicht immer ganz klar beim Hören, muss ich sagen, warum das Verhältnis von Stimme und Musik jetzt so ist, wie es ist. Also obwohl ich es gerne höre, vor allem wegen des tollen Ensembles. Also es sind Monika Bleibtreu, Judith Engel, Benedikt Savoy und Martin Wuttke, die sprechen. Ich finde vor allem Bleibtreu und Savoy ganz toll. Also ich meine, Benedikt Savoy, die ja eine der Kunsthistorikerinnen unserer Zeit ist und extrem wichtig und einige der französischen Texte liest und dann aber eben Bourgeois selbst zwischendurch immer wieder. Da höre ich schon sehr gern zu. Ich denke, wir haben nicht so viele Stücke im Podcast, die sich mit bildender Kunst beschäftigen. Also es geht eher um Romane, Lyrik, Film, Musik.
Ja.
Vielleicht ist es am ehesten, dachte ich, vergleichbar mit dem Stück Audio Space Machine, wo ja Bauhaus-Dokumente montiert werden. Also auf eine ganz andere Weise. Das können wir gar nicht mit Ulrike Hages Arbeit hier vergleichen. Und doch tauchen wir auch da in so ein Universum ein. Und das ist es ja hier auch bei Dingfest machen.
Wir setzen immer so voraus, dass alle wissen, Louise Bourgeois. Aber wenn man es nicht weiß, dann würde es mich wirklich interessieren bei den Hörerinnen und Hörern, ab wann sie realisieren würden, ach so, es geht um diese Künstlerin. Weil die hat dann doch so einen Weltruf und Weltruhm erlangt, dass das nicht so einfach ist. Ich glaube, es gibt Frida Kahlo nur noch so als gemeinsamen Nenner, den jetzt alle, wenn man da ein bisschen mexikanische Musik anspielen würde, denken so, ah ja, geht wahrscheinlich in die Richtung.
Ja.
Aber so nach 6 Minuten weiß man, das ist Louise Bourgeois. Und das gelingt Ulrike Hage und das gelingt ihr ziemlich gut.
Ja, damit hören wir rein.
Ton ab.
Erbal.
Bali, Rubal, Air, Blé, Bali, Lair, Herbal, Il Bali, Rai, Rubal, Liar.
Der Weg, den das Leben einschlägt, ist die Zerlegung und die Zweiteilung zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen, dem Abstrakten und dem Figurativen, dem Bewussten und dem Unbewussten, dem Einfachen und dem Komplexen, dem Widerstreben und dem Loslassen und so weiter. Zartheit und Gewalt, der Konstruktion und der Destruktion, der Spontanität und der Assemblage, dem Passiven und dem Aktiven, der Wiederholung und der Differenz. Sie sprechen von symbolischer Geometrie. Sie wollten einen Löffel schnitzen.
Nein, nein, eine löffelähnliche Form. Eine löffelähnliche Form ist beim Holzschnitzen keine seltene Form. Es ist etwas Einfaches, etwas Natürliches. Ich nenne das emotionale Geometrie. Man hat bei der Herstellung ein gutes Gefühl. Während der Herstellung nimmt die Form noch andere Eigenschaften an, die von Emotionen und Erinnerungen handeln.
Wo sind diese Figuren in Ihrer 40-jährigen Schaffensperiode einzuordnen?
Sie stammen aus meinen früheren Ausstellungen. Period Gallery 1949, 1950, 1953. Sie sehen, dass sie keinen Sockel haben und sich einfach anlehnen oder stehen.
Das war eine aufregende Zeit in der New Yorker Kunstszene. Es war die Blütezeit des abstrakten Expressionismus.
Naja, aber ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Meine Verbindung zu diesen Arbeiten sind Menschen. Reale Personen.
So wie die Formen nach oben streben, läuft das doch auf eine Blütenform.
Nein, 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 nein. Es handelt sich um Personen. Sie bewegen sich und können sich umdrehen. Damit hatte ich aber ein Problem mit der Galerie, weil ich sie, damit sie sich drehen können, mit einem Nagel auf dem Boden befestigen wollte. Doch der Chef sagte, nein, nein, ich will keine Nägel in meinem Eichenboden. Dem Kerl lag also mehr an seinem Boden als an meinen Skulpturen. Das war's dann. Deshalb wurden einige an die Wand gelehnt.
Darf ich Ihnen eine typisch männliche Frage stellen?
Ich wollte, dass sie wie eine Gruppe von Leuten auf einer Party stehen, alle in der Mitte. Das wollte ich, aber das bekam ich nicht. Dies ist eigentlich ein Environment, eine Neuerschaffung der Person, die ich vermisste. Ich habe Frankreich 1938 verlassen, um nach New York zu gehen. Es war eine Art Denkmal. Ich muss mich schuldig gefühlt haben, weil ich meine Familie in Frankreich zurückgelassen hatte. Es war die Rekonstruktion der Vergangenheit.
Ein Mann und eine Frau lebten zusammen. Eines Abends kam er von der Arbeit nicht zurück. Und sie wartete. Sie wartete und wartete und sie wurde kleiner und kleiner. Später kam ein Nachbar aus Freundschaft auf Besuch. Und da fand er sie in einem Sessel von der Größe einer Erbse.
Figure attendant, figure endormie, figure portant un objet.
Mein ganzes Leben lang habe ich Tagebuch geführt. Schon als Kind.
Figure attendant,
seit ich jemandem ins Gesicht schauen, Emotionen im Gesicht ablesen und mich an meine eigenen erinnern konnte. Geschriebenes, Gesprochenes und Gezeichnetes.
Figure attendant.
Diese verschiedenen Tagebücher zu führen, heißt, dass ich in meinem Haus gern Ordnung habe. Sie müssen immer auf dem Laufenden sein, damit ich sicher bin, dass das Leben nicht an mir vorbeigeht. Die meisten Gespräche oder Dialoge mit Menschen, die mich besuchen, halte ich auf einem Tonband fest.
Was war der Beruf Ihrer Mutter? Was war der Beruf Ihres Vaters? Was war der Beruf Ihrer Mutter, was war der Beruf Ihres Vaters?
Mein früheres Leben durchdringt alles, was ich mache.
Wie hat Ihre Mutter auf Ihre Zeichnungen als Kind reagiert? Wie reagieren Ihre Eltern heute? Sind Sie von Ihren Eltern bevorzugt behandelt worden?
Das ist das Porträt meiner Mutter, als sie noch sehr jung war. Mein Vater ist der junge Mann auf dem Vordersitz. Er wird an die Wand gedrängt von seinem zukünftigen Schwager, der sagt, du bist nur ein Kind, also hör mal, Kleiner. Du brauchst unsere Schwester nicht. Sie ist eine ältere Frau. Wird schon 24, verdrück dich.
Wer hat von Ihren Arbeiten zuerst Notiz
Aber das war nicht die Absicht meiner Mutter.
Finden Sie durch Ihre Arbeit sexuelle Befriedigung?
Und so, wie ich schon sagte, liefen sie fort. Sie machten sich einfach aus dem Staub. Sie lebten zusammen und hatten dann natürlich ein Kind. Mein Vater war ein richtiger Macho und leider war das Kind ein Mädchen. Ich bin sicher, für meine Mutter war das sehr peinlich, obwohl sie eine energische Feministin war. Die Peinlichkeit dauerte nicht lange. Das Kind starb. Dann folgte das nächste Kind und bei Gott, es war wieder ein Mädchen. Es war Henriette. Und dann hatten sie noch ein Gehör namens Louise. Mich. Sie können sich vorstellen, welche Enttäuschung das war, als ich kam. Und meine Mutter muss sich wohl gedacht haben, wie werde ich meinen Mann behalten können, nachdem ich ihm nun drei Mädchen präsentiert habe? Sie hatte auch Fantasie. Sie sagte, sieh mal, diese Kleine, wir werden sie nach dir nennen. Weißt du, dieses Kind gleicht dir aufs Haar. Und mein Vater sagte, na sowas, du hast recht. Sie ist sehr hübsch und sie sieht aus wie ich. So habe ich es geschafft. Aber er ließ mich immer wissen, dass ich seine Träume nach einem erfolgreichen Sprössling zu erfüllen hatte. Ich sollte Vergebung suchen dafür, ein Mädchen zu sein. Einige von uns sind von der Vergangenheit so besessen, dass wir darin sterben. Es ist die Haltung des Poeten, der das nie verlorene Paradies wiederfindet. Und es ist in der Tat das Los der Künstler, die für eine Sache arbeiten, die niemand so richtig begreift.
Während der Abendmahlzeiten formten sie aus dem Brotinneren mit Hilfe von Spucke kleine Figuren, die sie dann aufspießten und zerstückelten.
Mein früheres Leben durchdringt alles, was ich mache.
Figure attendant, figure endormie, figure portant un objet, figure pour une niche, figure attendant, figure endormie, figure portant un objet, figure pour une niche. Figure attendant, figure endormie, figure portant un objet.
Die Schleuse offen, die Schleuse zu, die Eroberung der Angst. Such dein Element auf der Skala zwischen weniger und mehr. Die vier Elemente: Luft, Wasser, Luft, Feuer, Erde und Wasser. Die Besten plus die Seuchen. Lust, Feuer, Erde und Wasser. Stechmücken. Kontrolle des Wassers ist möglich. Dort bin ich in meinem Element. Kontrolle des Windes unmöglich. Knallt die Türen zu. Schreckliche Windgeschwindigkeit. Wolkenkratzer stehen leicht schief. Wolkenkratzer stehen leicht schief.
Wolkenkratzer stehen leicht schief.
Wolkenkratzer stehen leicht schief.
Sie leiden an Schlaflosigkeit. Sie bleiben nachts lang wach, assoziieren frei und zeichnen, als ob sie den Denkprozess, so wie er abläuft, schriftlich festhalten wollen. Sie schlafen überhaupt nicht?
Es ist die Geschichte von einem, der von seiner Liebe so erschrocken ist, dass er sich zurückzieht.
Kennst du den Himmel von New York? Du solltest es. Man hat ihn zu kennen. Er ist hervorragend. Er ist eine ernsthafte Sache. Kannst du dich an den Himmel von Paris erinnern? Wie unzuverlässig. Die meiste Zeit grau. Oft warm und feucht, niemals ganz makellos. In Wolken und Schatten schwelgend. Regen, Windböen und Sonne schaffen es manchmal zugleich zu erscheinen. Aber der Himmel von New York ist blau. Aufs äußerste blau. Das Licht ist weiß. Ein glorioses Weiß. Und die Luft ist kräftig. Und sie ist auch gesund. Dieser Himmel hat keine Narrheit an sich. Er ist eine schöne Sache. Er ist pur. Es gab eine Straße in New York und diese war erfüllt vom Himmel von New York. Er spannte sich über sie wie blaue Aluminiumfolie. An diesem besonderen Ort weiß ich, warum dieser Himmel so blau war, so vollständig er selbst. Weil direkt unter ihm das gewaltigste Bauwerk der Welt emporragte. In dieser Straße, nahe an diesem Himmel und nahe an diesem Bauwerk, gab es ein Haus. Der Himmel, das Bauwerk und das Haus kannten einander, billigten einander.
In diesem Gefüge gab es einen Mann. Immer gibt es einen, also auch da. Und er war sehr vornehm. Er gehörte zu diesem Ort, ebenso wie dieser Ort zu ihm gehörte. Alle dort mochten ihn sehr und blickten zu ihm auf. Er ließ das zu, denn er war nicht nur kultiviert, sondern auch gütig. Es gab ein endgültig wohlorganisiertes, erfolgreiches und in strebsamer Weise befriedigtes Gefühl um diesen Ort. Das Missgeschick begann, als eine der Türen offen gelassen war und offenbar jemand eintrat. Mag sein, es war ein Versehen oder ein Fehler, doch das bezweifle ich, weil das nicht im Stil dieses Ortes noch im Charakter des Mannes gelegen hätte. Wir könnten annehmen, dass die Tür beinahe mit Absicht offen gelassen worden war, halb als eine Einladung an irgendwen, der vorbeiging, nur so zum Spaß einzutreten. Sie tat es also. Sie trat ein, obwohl sie für Spaß keinen Sinn hatte. Sie sah ihn. Sie sah, er war gut. Und natürlich liebte sie ihn.
New York, 1951. Lieber Alfred, einmal muss ich Ihnen doch etwas über die fehlenden Teile von Figure Endormie sagen. Wenn Sie sich die Schultern der Figur genau anschauen, sehen Sie im dünnen Teil der Flügel zwei Löcher. Sie dienen dazu, die Arme in eine andere Stellung zu bringen, wenn die Figur nicht mehr am Schlafen ist. Dann sind die Arme nämlich nicht mehr angelegt, um den Körper zu schützen, weil sie sich dem Betrachter zuwenden und den Körper frei und in Ruhestellung lassen. Das Gefühl von Ruhe entsteht durch den ungebrochenen Parallelismus der drei Volumen, corps et bras, in der neuen Stellung. Es müssen jedoch zwei neue Holzformen angebracht werden, wie es die Zeichnung zeigt. Der Besitzer der Figur kann das durchaus selber machen. Es gibt übrigens nicht nur zwei Schultern, sondern zwei Paare von Schultern, eine froh und die andere traurig. Ich bin mir jedoch nicht sicher, was die Plastizität der Fröhlichen angeht, deshalb schicke ich Ihnen nur die ernsten Schultern.
Figure attendant.
Die Statue sollte intakt sein, wenn sie bei Ihnen eintrifft. Und ich werde mich darum kümmern, dass kein Stück fehlt. Danach ist es Aufgabe des Besitzers, sich darum zu kümmern, alle ihre Möglichkeiten zu nutzen. Zum Beispiel, die Statue kann in verschiedenen Umgebungen aufgestellt werden. Manchmal im Innern, manchmal im Freien, manchmal an einem dunklen Ort, manchmal in direktem oder indirektem Licht oder mit Streiflicht. Manchmal auf einem vollgestellten Boden, manchmal einzeln, manchmal stehend, manchmal in der Horizontale auf zwei Stützen ruhend. Eine Schrägstellung sollte eigentlich nur vom Künstler vorgenommen werden. Man kann es natürlich dennoch tun, wenn man den Künstler dafür nicht verantwortlich macht.
Figure endormie, figure attendant, figure emportant sa maison.
Je nach gewünschtem Effekt sollten auch Teile hinzugefügt oder daneben gestellt werden. Auf diese Weise könnte man das Kunstwerk noch lustvoller erleben. Entsteht bei diesem Vorgang ein Schaden oder ein Bruch, kann der Künstler die Reparatur übernehmen. Wird er dafür angemessen honoriert, wird er sich glücklich fühlen, eine alte Arbeit wieder an die Hand nehmen zu können. Natürlich muss man ihm misstrauen und während der Reparatur gut aufpassen, da kein Künstler sein Werk heute so sieht wie gestern. Und er wird natürlich den Impuls verspüren, die betreffende Arbeit zu verbessern. Und manchmal kommt die Verbesserung einer Zerstörung sehr nah.
Was als nächstes geschah, ist, dass, ehe sie es noch wussten, etwas zwischen sie geriet. Die Weisheit der Nationen will es, dass nichts Menschen auseinanderhalten kann, die einander liebten. Selbst wenn dieses Haus von einer Million Bewaffneter umstellt gewesen wäre, hätten sie sie nicht beisammenhalten können. Immer noch gab es beim Versuch, ihnen zu helfen, etwas wie einen gemeinsamen Freund. Ein Blatt Papier und nicht zu vergessen das Telefon. Auch sahen sie einander manchmal. Und die Augen von einem, den du verstehst, können dir mehr sagen als 4 Telegramme der Western Union. Aber so war es. Es gab einen Knall und alles war still. Erst erwartungsvoll still, und dann still wie die vollständig Toten. Ich erzählte diese Geschichte meinem Nachbarn, der ein erfahrener Mann ist, und er versicherte mir, dass manche Männer Angst haben vor Soldaten rund um ihr Haus. Dass außerdem Telefone angezapft werden können und Schreibmaschinen Ohren haben. Selbst ein Blatt Papier, wie fragil es auch sei, kann erschreckend sein. Aber ich sagte meinem Nachbarn, dass er nicht recht hatte. Denn dieser Mann zeigte vor nichts Furcht und dass er gerecht war und deshalb auch nichts zu fürchten brauchte. Später starb er mitten in seiner Fabrik der Kultiviertheit. Jeder, der Rede wert, weinte und weinte. Natürlich konnte niemand seine Seele sehen, nicht einmal seine Frau. Aber man sagte, dass sein Körper trocken war, und man dachte, er sei ein Puritaner gewesen.
Lieber Alfred, einmal muss ich Ihnen doch etwas über die fehlenden Teile von Figure Endormie sagen. Wenn Sie sich die Schultern der Figur genau anschauen, sehen Sie im dünnen Teil der Flügel.
Gerne mit Ihnen über die früheren Jahre unterhalten, über Ihr damaliges Interesse an Druckgrafik und Malerei.
Was die Druckgrafiken betrifft, so war ich fasziniert vom Schwarz auf der schwarzen Platte. Zuerst in der Lithografie aus Stein und dann in der Lithografie auf Zink, wo ich die Rolle nehmen und die ganze Welt, die ganze Seite einfach einschwärzen konnte. Ich nahm die Rasierklinge und brachte mit der Kante die winzige, eingravierte Linie zum Leben. Es ätzte ein wenig Leben aus der Schwärze heraus. Das ist es, was Schwarz für mich bedeutet. Das hat der Krieg bewirkt.
Der Krieg zeigt sich in der Verwendung von Schwarz. Es ist das Schwarz des Krieges. Der Krieg bewirkte bei mir, dass ich plötzlich alles schwarz sah. Schwarze Särge, schwarze Beine, schwarze Menschen. Es war die tiefe Trauer des Krieges.
Diese Arbeit heißt She Fox.
Ich mache Skulpturen, Füchse, weil ich das tun muss.
Eine 1,80 Meter hohe Marmorskulptur.
Ich mache Skulpturen, weil ich das tun muss. Nicht, weil ich Spaß dran habe. Was ich tue, ist ein Kampf bis zum Ende.
Vorn trägt die Füchsin viele Brüste. Eine fester und praller als die andere. Nun, ein Tier hat ja viele Brüste. Und sie kauert auf ihren Hinterläufen. Ihre Oberschenkel sind schön.
Die Fox ist schlicht und einfach meine Mutter.
Ihre Pfoten solide und kräftig. Und sie besitzt einen wunderschönen Schwanz mit einem kleinen Federbusch am Ende.
Es ist ein sehr großes Wesen.
Ihre Kehle ist tief aufgeschlitzt.
Ohne Kopf.
Und der Kopf wurde ihr abgeschlagen.
Eine
doppelte
Figur
Verstümmelung.
Moment, ganz genau.
Aber sonst
genau
ist sie perfekt.
Sie,
ganz Würde und Präsenz.
Glück
und sie wartet.
Sie fühlt sich ganz geschützt.
Sie wirkt gelassen. Dann gibt es noch einen nestähnlichen Ort unter ihren Lenden.
Das mörderische Wesen, das die Mutter so behandelt, möchte nur geliebt werden. Ich mache Skulpturen, weil ich das tun muss. Nicht, weil ich Spaß dran habe.
L'ami, l'araignée. Pourquoi l'araignée?
L'ami,
parce que mon meilleur ami, c'était ma mère.
Pourquoi l'araignée?
Et elle était réfléchie,
parce
intelligente, patiente,
ami,
apaisante, raisonnable, délicate, subtile, indispensable, propre et utile, comme une araignée.
En refusant de répondre à de
elle savait aussi se défendre et me défendre, moi.
Personnelle.
En refusant de répondre à de stupides, embarrassantes et indiscrètes questions personnelles.
Aber es ist ja großartig, dass sie daraus ein Kunstwerk macht.
Je m'excuse, oiseau bouffé. Je ne savais où aller.
Je ne savais où aller.
Pardonne-moi, maman. Qui ment? Qui ment? Je mens.
Ah!
Je croyais savoir. Je n'étais pas au courant, maman.
Oiseau bouffé.
Attends-moi!
Je savais où aller.
Ne cours pas! J'arrive!
J'arrive!
J'ai besoin de toi.
Verstehen die Menschen, was man will, nicht wahr?
Schauen Sie sich das hier an. So fängt man an zu existieren.
Damals konnte ich nie einen Streit mit meinem Vater führen. Denn entweder machte er sich lustig, dass ich nur ein Mädchen war, oder er machte sich lustig, weil er grausam war mit seinem Humor und ich ihm nicht die Stirn bieten konnte. Anstatt zu einem weglaufenden, maskulinen Ding zu werden, zeigte sich der Frust in einer Art Erstarrung.
Das Metall hier ist etwas, das Sie nicht zerstören können.
Möchten Sie das zerbrechen? Nee, das letzte Wort.
Luis, die Stachelige, die Unwirsche, die Redselige. Es ist nicht das erste Mal, dass er das tat. Das Ekel. Karton. Verlies. Schildlaus. Zahn. Welpe. So sehr Scheißhaus. Geballt. Blutpudding. Ja, die Stachelige. La Schalotte. La Schal. Greinende. Chatillon. Versöhnung heißt, ich verbringe meine Zeit, um das Machen von Nestern zu bestreiten.
Die Installation The Destruction of the Father von 1974 ist eine späte Abrechnung mit dem Erzeuger. Eine blutrot ausgeleuchtete Höhle, deren Inhalt phallusähnliche Formen und Knochen aus Latex, Gips und Holz offensichtlich die Reste einer kannibalischen Mahlzeit waren.
Da ist dieser Esstisch. Da ist dieser Esstisch. Und man sieht, dass etwas los ist. Der Vater setzt sich in Szene. Er erzählt dem gefangen gesetzten Publikum, wie großartig er ist. Welche tollen Dinge er getan hat. Wie er wieder einmal all die schlechten Leute zurechtgewiesen hat. Und das wiederholt sich Tag für Tag.
Die Stachelige.
Bei den Kindern wächst der Groll.
Die Redselige.
Es kommt der Moment, in dem sie wütend werden.
Die Stachelige. Die Unwirsche. Die Redselige.
Eine Tragödie liegt in der Luft. Er hat sein Spiel einmal zu viel gespielt. Die Kinder packen ihn und legen ihn auf den Tisch. Und er wurde zur Nahrung. Sie zerteilten ihn, zerstückelten ihn, aßen ihn auf. Und so war er beseitigt. Diese Skulptur stellt einen Tisch und ein Bett dar. Esstisch und Bett. Betritt man ein Zimmer, sieht man den Tisch, aber oben im Elternzimmer auch das Bett. Diese beiden Zimmer zählen in unserem erotischen Leben. Esstisch und Bett. Der Tisch, an dem dich deine Eltern leiden ließen, und das Bett, wo man mit dem Angetrauten liegt, wo die Kinder geboren werden und man sterben wird. Unentbehrlich. Da fast gleich groß sind Tisch und Bett das gleiche Objekt. Und all diese Dinge aus Latex sind eigentlich Abgüsse von Gliedmaßen von Tieren. Ich ging zum Washington-Fleischmarkt an der 9th Avenue und erstand mir eine Lammschulter, einige Hühnerbeine und goss sie alle in weichen Gips. Ich drücke sie in die Masse, drehe dann die Form um, öffne sie, werfe das Fleisch weg und gieße die Form in Latex. Ich habe sie hier in meinem Haus gebaut. Das ist eine ganz und gar mörderische Arbeit. Ein Impuls, der einen überfällt, wenn der Stress überhand nimmt und man sich dann gegen jene wendet, die man am meisten liebt.
Einmal ärgerte sich ein Mann über seine Frau. Er schnitt sie in kleine Stücke, machte Ragout aus ihr. Dann rief er seine Freunde an und lud sie zu einer Cocktail-Ragout-Party. Da kamen alle und ließen es sich wohlergehen.
Je passe mon temps à nier, à faire des nids. Je nie, tu nie, il nie, nous nions, vous niez, il nie, elle nie. Il est temps de ne plus nier. Je ne nie plus, tu ne nies plus, il ne nie plus. Nous ne nions plus, vous ne niez plus, il ne nie plus. Qu'elle avait peur de la nuit, qu'elle avait peur de la nuit, nuit, nuit.
Ich bin auf allen diesen Landschaften. Ich bin auf all diesen Landschaften, unbewussten Landschaften, weich, der Weichheit Ende. In topografischer Hinsicht könnte man den eigenen Körper als Land mit Mulden und Tälern, Höhlen und Löchern begreifen. Für mich ist es ganz offensichtlich, dass unser Körper eine Gestalt ist, die in der Mutter Erde vorkommt. Darauf lassen sich diese, meine Landschaften zurückführen. In technischer Hinsicht gibt es zwei Arten. Zum einen Die gegossene Latexlandschaft, die man, da sie gegossen wird, nicht wirklich kontrollieren kann. Und zum anderen gibt es eine bestimmte Art von geformter und zurechtgeschnittener, mit Hammer und Meißel herausgearbeiteter Landschaft. Diese Landschaft ist eine Landschaft mit Eutern. Man stelle sich nur eine Hündin oder eine Kuh vor, lege sie auf den Rücken und schon hat man eine äußerst interessante, beeindruckende, lebendige und bewegliche Landschaft. Hält man ein nacktes Baby gegen die nackte Brust, so ist das nicht das Ende von Weichheit, es ist vielmehr der Anfang von Weichheit. Es ist das Leben selbst.
Wir verfügen über Schweiß, Tränen, Rotz, Speichel, Ohrenfett, Galle, Urin, Milch, Eiter, Sperma und Blut.
Waren Sie eine Feministin in den 70er Jahren?
Die Motivation ist emotional und mörderisch oder was auch immer. Doch die Form muss absolut streng und rein sein. Ich bin eine ganz konkrete Frau. Die Formen sind alles.
Wenn mein Gehirn die Dualität von Subjektivem und Objektivem erfährt, pendelt mein Schönheitssinn zwischen beiden. Ich weigere mich zu wählen. Ich bin eine Frau von Emotion, die sich dennoch danach sehnt, eine Frau von Verstand zu sein. Ich bin zwischen beiden hin und her gerissen und ich habe gelernt, sie beide zu akzeptieren. Verführen ist ein harmonisches Verschmelzen von beiden und zählt überhaupt zur höchsten Kunst. Die Skulptur, meine Raison d'être, wird durch meine obsessiven, erfolglosen Versuche zu verführen motiviert. Kunst rührt von der Unfähigkeit her, zu verführen. Es gelingt mir nicht, andere dazu zu bringen, mich zu lieben.
Und diese Arbeiten in Gips sind spiralförmig. Worin liegt für Sie die Bedeutung von Spiralen?
Die Spirale ist der Beginn der Bewegung im Raum. Im Gegensatz zur Starrheit des Monolithen ist das Thema hier Erforschung des... Meine Emotionen sind meiner Körpergröße nicht angemessen. Deshalb stören sie mich. Und ich muss sie loswerden. Meine Emotionen sind meine Dämonen. Die Intensität. Es sind nicht die Emotionen selbst. Es ist die Intensität der Emotionen. Viel zu mächtig für mich, um ihnen gewachsen zu sein. Und deshalb übertrage ich sie. Es hat nichts mit Handwerk zu tun. Es hat nichts mit Geschicklichkeit zu tun. Es hat nichts mit dem Umgang mit Materialien zu tun. Materialien sind nur Materialien, nichts anderes. Materialien sind nicht das Anliegen des Künstlers. Das Anliegen des Künstlers heißt Gefühle und Ideen. Beides. Bacon. Francis Bacon malte den Adrenalinausstoß im Nervensystem, der die Obsession, sich auszudrücken, provoziert. Er hatte einen unbezwingbaren Drang, seine Wut und seine Begierde auszudrücken. Er verzerrte seine Figuren gleich einer Brezel in einer Bewegung der Anziehung und Abstoßung. Wie in einem Möbius'schen Band. Diese Marmorskulptur, meine Femme Couture, verkörpert die Polarität des Weiblichen, das Zerstörerische und das Verführerische. Manchmal dreht sich bei mir alles um weibliche Formen, Trauben von Brüsten. Doch oft vermenge ich auch die Metaphorik. Phallische Brüste, männliches und weibliches, aktives und passives. Als Bildhauerin bin ich allmächtig. Ich verwandle Zweifel in Gewissheit. Einmal fertiggestellt, hat eine Skulptur ihren Zweck erfüllt und all meine Ängste sind verflogen, sind für immer weg und werden nicht wiederkehren. Das Auf und Ab meiner Arbeit findet beim Gießen, dann beim Zurechtschneiden statt. Gegossener Gips ist ein Material des 20. Jahrhunderts, ermöglicht durch den flexiblen Behälter und die stets vorhandene Verpackung, Papier, Kunststoff, Karton oder Gummi, die gebogen, abgestreift oder weggeworfen werden kann. Ist der Gips einmal gegossen, kann er geschnitten und gefeilt und auf diese Weise reduziert werden. Oder man kann ihn vergrößern, vervielfältigen und transformieren, ehe er in die Gussform kommt. Ach, das ist Fassenbelei. Eine unumgängliche Obsession für den Künstler. Eine Flucht für den Betrachter.
Je passe mon temps à nier. À faire des nids. Je nie. Tu nies. Il nie. Nous nions, vous niez. Il nie. Elle nie. Il est temps de ne plus nier. Je ne nie plus. Tu ne nies plus. Il ne nie plus. Nous ne nions plus, vous ne niez plus, il ne nie plus.
Versöhnung heißt, ich verbringe meine Zeit, um das Machen von Nestern zu bestreiten.
Schließlich das Werk, das Skandale provoziert hat, Filette, dasjenige Werk, mit dem Mapplethorpe sie fotografiert hat.
Dies Requisit. Wie schon gesagt, nehme ich den erotischen Aspekt meines Werkes nicht unbedingt wahr und bin auch nicht so sehr daran interessiert. Ich befasse mich ausschließlich, zumindest bewusst, mit der formalen Perfektion. Ich gestatte mir, mich blind von den Bildern, die sich mir aufdrängen, führen zu lassen. Zwischen diesen beiden Ebenen gibt es überhaupt keinen Konflikt.
Sie haben erst spät Anerkennung gefunden.
Ja, aber das war mein Fehler. Ich habe im Geheimen gearbeitet. Noch heute hilft mir das Geheimnis.
Die Installation ist eine Zelle. Ein Kubus von 3x3 Metern. Sie erweckt Assoziationen an ein Gefängnis und seine Insassen, an etwas Unentrinnbares. Sie erinnert auch an eine biologische Zelle. Die Seiten bestehen aus Maschendraht und Glas. Spiegel, die sich vertikal und horizontal um die eigene Achse drehen, sind in die Decke und zwei Wände eingelassen. Im Innern ruht ein rosa Marmorblock. In den Steinen sind drei Hände eingemeißelt. Auf drei Holzmöbeln stehen verschiedene Objekte. Ein gläserner Turm und drei Parfümflakons. Ein Keramikbehälter mit drei Öffnungen und ein Stapel gläserner Formen. Die Spiegel überlagern sich. Sie wirken aufeinander und entwerfen eine vielfältige Sicht der Welt. Die Parfümflakons versetzen uns durch die beschwörende Kraft der Düfte in eine nostalgische Stimmung. Die ausufernden Formen von Glas und Keramik verkörpern eine Form des Romantizismus, einen Zustand des Loslassens, ein Laissez-faire. Einen kindlichen Traum. Die winzige Figur im Innern der aufgetürmten, gläsernen Gebilde ist von der Welt abgeschnitten.
Mein Grundthema ist der Schmerz. Die Existenz von Schmerzen kann nicht bestritten werden. Die Hände in dieser Zelle, vor Schmerz eng umschlungen, sind aus Stein gehauen. Schmerz wie Stein ist unzerstörbar. Mein Grundthema ist der Schmerz. Einige Fragen sind so schmerzlich, dass man sie nicht beantworten kann. Einige Fragen wollen wir gar nicht zulassen.
Noch eine letzte Frage. Was halten Sie vom Feminismus? Wie ist Ihre Reaktion darauf? Ihre Rolle darin? Möchten Sie sich dazu äußern? Noch eine letzte Frage.
I do ist ein aktiver Zustand. Es gibt keine Angst. Es ist das, ich liebe dich, komme, was da wolle.
Faire est un état actif. Il n'y a pas de crainte. C'est le je t'aime, peu importe qui ou quoi.
Das Undo
ist der Zustand der Auflösung. Die Qual, dass die Dinge nicht richtig liegen und die Sorge, dass es nicht weitergeht. Der Versuch, eine Lösung zu finden, kann zu völliger Zerstörung führen. Es kann zu Gewalttätigkeiten kommen, die in Depressionen enden.
Il peut y avoir une terrible violence qui se transforme en dépression. On est immobile devant l'éveil de la peur.
Im Kielwasser der Angst ist man völlig unbeweglich.
C'est la vue du fond du puits.
Wie gelähmt.
C'est la disparition de l'objet de l'amour.
Es ist die Sicht aus der Tiefe des Brunnens.
La culpabilité conduit à un profond désespoir.
Das Objekt der Liebe verschwindet.
Et à la passivité.
Die Schuld führt zu tiefer Verzweiflung und Passivität.
Il se retire dans son terrier pour se refaire.
Man zieht sich in seine Höhle zurück, um sich zu erholen.
Se retrouver.
Zu sammeln und Strategien zu bedenken.
Élaborer une stratégie.
Das Redo bedeutet, dass man die Lösung des Problems gefunden hat. Man wird wieder klarer im Denken. Man ist wieder aktiv. Man hat wieder Vertrauen. Es gibt wieder Hoffnung und Liebe.
Bitte.
Refaire signifie qu'une solution au problème a été trouvée. Vous y voyez plus clair. Vous redevenez active. Vous reprenez confiance. Il y a de nouveau espoir et amour. Je retourne parfois dans cette forêt. C'est ma façon de sortir de la maison. Alors, ma peur disparaît dans un silence complet.
Die Raupe holt die Seide aus ihrem Maul und baut sich daraus ihren Kokon. Und wenn er vollendet ist, stirbt sie. Der Kokon hat das Tier aufgebraucht. Ich bin der Kokon. Ich habe kein Ich. Ich bin mein Werk.